Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 236. Ich begrüße alle, die jetzt ihr Ohr an irgendeinem Lautsprecher haben oder unter einem Kopfsatz stecken.
Was?
Ein Headset, Entschuldigung.
Ach so.
Wenn man mit dir Deutsch spricht, dann verstehst du nichts, was?
Ja. Also bleibt mir nur eins, auch alle zu begrüßen, die mit dem Stöpsel im Ohr oder vor dem Lautsprecher sitzen und unsere 236. Folge hören wollen.
Nein, die 236.
200?
Du hast doch 300 gesagt.
Nee, 236.
Also entweder ich habe was an den Ohren oder du hast was am Mund. Auf jeden Fall, 236 ist richtig.
Die Zuhörer können natürlich zurückspulen und sich das erste gesprochene Wort auch
ganz anhören. Genau, und können auf den einschlagen, der was Falsches gesagt hat.
So, und dann haben wir noch einen, der uns auch begrüßen will wahrscheinlich. Und nicht uns, sondern die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Mach doch einfach mal.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist der Heinz und ich habe wieder ein paar Themen mitgebracht.
Ja, also er hat ein paar mitgebracht, weil wir nicht nur eine Folge heute produzieren, aber wir sprechen eigentlich nur über eins. Und zurzeit läuft ja die IFA.
Ja, und da möchte ich am Anfang gerne was dazu sagen. Wir sitzen hier im Studio in Köln. Heinz, Wolfgang Rudolf, Wolfgang Back. Einen haben wir nach Berlin geschickt, das ist der Manfred Gläuber. Der macht aber für seinen Sender, für das Deutschlandradio da Sendungen. Das erste Mal, dass wir nicht nach Berlin sind, im Grunde genommen.
Nee, vergangen ist ja auch nicht. Ja.
Warum verlassen wir Berlin und gehen nicht mehr hin?
Wir haben es nicht begangen.
Also es gab für mich keinen Grund, dieses Jahr dahin zu fahren. Obwohl ich früher hingefahren bin, da war der Kopfhörer, war da das Thema gewesen. Überall hingen die Kopfhörer herum. War auch nicht gerade so richtig berauschend, das Thema. Aber
wieder beim Headset wären.
Ich habe auch gar nichts erwartet da aus Berlin, außer 3D.
Und das hast du erwartet.
Dass das aber hochgespielt wird, und das habe ich ja schon mal anfangsweise gesehen, und da war ich nun überhaupt nicht davon begeistert, denn immer mit dieser Brille da rumzulaufen, ich glaube, das wird es wohl nicht sein.
Also ich war 1984 auf der US Robotics in Chicago und habe dort zum ersten Mal ein 3D-Display gesehen, damals von IBM. Das war irgendwo eine Käseglocke aus Glas und da innen drin, da war eine rotierende Schnecke mit Spiegeln drauf und da wurde irgendwas drauf projiziert und wenn man dann richtig geguckt hat, dann hat man auch irgendwas flimmern sehen in 3D. Diese Ansätze von damals, die sind dann immer weiter und weiter entwickelt worden, aber fertig sind sie bis heute nicht. Und was jetzt heute da passiert, für mich ist das eigentlich nichts anderes als die Bankrotterklärung der Rundfunk- und Fernsehhersteller. Denen fällt nichts Neues ein. Die können ihren Kram einfach nicht verkaufen und deswegen kommen sie jetzt mit 3D, was überhaupt kein 3D in Wirklichkeit ist.
Und ich habe auch keine Lust, das haben wir alles schon erlebt mit diesen 3D. Da war in jeder Hör zu und in jeder Zeitung war eine Brille drin.
Ja, die rot-grüne Brille. 3D hat ja eine ganz lange Karriere. In den 50er Jahren fing das schon an, da gab es 3D-Filme. Da kriegte man so eine rot-grün Brille an, sah einen Schwarz-Weiß-Film, aber in 3D immerhin schon. In 50er, 60er Jahren war das.
Ja, und dann gab es natürlich in der Fotografie.
Die Anaglyphen.
Weit vorher schon 3D-Fotografien.
Die Anaglyphen, die gibt es ja auch heute noch. Da gibt es sehr, sehr nette Sachen auch im Internet. Wir werden auch vielleicht mal in einer TV-Sendung was drüber machen. Dann gibt es für die Kinobesucher.
Das sieht aber keiner zu Hause was.
In der TV-Sendung sieht keiner was.
Nee, von den 3D-Effekten.
Jeder hat irgendwo zu Hause noch eine Cyan-Rot.
Das können wir hier ankündigen, wenn wir sowas vorhaben. Aha, und dann soll sich jeder so eine Brille besorgen, basteln oder was auch immer.
Wo denn?
Das werden wir alles noch erklären. Dann gibt es für die Kinobesucher mit den Polaroid-Brillen, dass also ein Bild horizontal, ein Bild vertikal polarisiert
ist. Das ist das zweite Verfahren. Ja. Das sind also kleine Folien, die das Licht nur durchlassen, entweder wenn es horizontal oder vertikal polarisiert ist. Und eine kommt auf das eine Auge, das andere auf das andere. Und dann werden quasi zwei Bilder übertragen. Und
das ist eine Technik, die im Kino eingesetzt wird, die auch da geht, weil die Brillen billig sind. Die liegen so im Euro-Bereich, Euro-Bereich. Man hat volle Farbtiefe dabei, man hat einigermaßen auch Lichtausbeute, was bei der Shutterbrille ja nicht ist. Der Nachteil bei dem, was heute als 3D-Fernsehen vorgestellt wird, ist ja die Brille. Wir sprachen schon darüber. Das ist die sogenannte Shutterbrille.
Ja, das, genau.
Das sind zwei LCDs, rechts und links, und das Auge wird dann aufgemacht oder zugemacht.
Das heißt, das LCD wird das auf LCD durchsichtig wird, oder auf undurchsichtig geschaltet.
So ist die richtige Formulierung. Denn Dankeschön.
Wäre ein Händchen drin, was jetzt Lied hoch und runter klappen müsste. Das ist ja nicht der Fall.
Ja, und das wird über den Fernseher synchronisiert. Der sendet also Infrarotimpulse aus, die dann mit dem Rechts- und Linksbild synchron sind. Das geht, solange man denn nicht zu weit vom Fernseher weg ist, solange man in dem richtigen Winkel ist. Und da hat man auch einen räumlichen Effekt.
Ja, okay, gut. Aber wir müssen ja mal sagen, jetzt werden ja zwei unterschiedliche Bilder nacheinander übertragen. Und das heißt ja, wir haben nicht mehr unsere 100, 120 Hertz oder so etwas, sondern aus 120 Hertz würden ja 60 Hertz.
Die Hälfte der Frequenz. Ja. Und man hat einen recht hohen Helligkeitsverlust auch, weil man hat ja Anlaufkurven da drin.
Und dann kommt noch dazu, wenn man sehr helle Sequenzen hat, dann entstehen auch Geisterbilder, so Schatten, weil die Brille eben nicht vollständig abdunkelt und nicht schnell genug abdunkelt. Und wenn es eine miese Brille ist, dann dauert es eben zu lange, bis das Ding undurchsichtig wird.
Der LCD auf der anderen Seite braucht auch eine Zeit lang, um auf- und abzubauen. Deswegen kommen die Geisterbilder zustande. Ich meine, das nochmal, das ist kein, hast du ja schon gesagt, kein echtes 3D. Das ist ein Verfahren, das ist einmal entwickelt worden, an sich für die CAD-Leute, weil die früher mal 3D-Konstruktionen sehen wollten. Es gab auch schon davor, du hast das, diesen IBM-Spiegel erwähnt, diesen rotierenden Spiegel. Da gab es von Vector General einen, der hatte einen Lautsprecher drunter und der Spiegel schwang im Takt des Lautsprechers und entsprechend wurden dann aber Strichgrafiken projiziert. Das war für die Flugsicherung gedacht. Das war auch ein sogenanntes 3D-Display. Ich habe in den Jahren 2001 schon mal ein schönes 3D gesehen, das ging ohne Brille. 2001.
Ja, eine Scherz.
Ja, das war in dem Fall Polyvision, die Firma, eine amerikanische Firma. Die hatten ein sehr schönes Verfahren, die haben zylindrische Röhren genommen und haben 8 Bilder von hinten dagegen projiziert. Das konnte man ohne Brille sehen und auch wenn man sich vor dem Display hin und her bewegte, hatte man einen räumlichen Eindruck. Man hatte auch den Eindruck, das wäre vor der Leinwand. Man guckt ja heute bei den 3D-Dingern meist in eine Kiste rein, hat dann innen drin das 3D.
Ja, im Kino, die Verfahren, die sind aber so, dass
das sind Polverfahren.
Ja, das aus der Leinwand herauskommt. Ja.
Ich habe das auf der Funkausstellung gesehen vom Heinrich-Herz-Institut. Das war ein 14-Zoll-Monitor, viel größer konnte man es noch nicht machen. Aber das ging schon so. Nur da kam mein Bedenken, will ich das überhaupt 3D sehen?
Tja.
Will ich das überhaupt?
Na gut, diese Bedenken teile ich nicht. Die Leute haben auch früher gesagt, will ich denn einen Farbmonitor am Computer haben?
Nein.
Will ich denn einen Farbdrucker haben?
Nein.
Und hier 3D ist das Normale. Das
die Leute haben, Sehen. Die Leute beim Fernsehen haben gesagt, will ich denn, baue ich denn überhaupt Stereo-Drohung?
Ja.
Im Fernseher. Keiner hat sich danach bemüht, so, wenn das nachher drin war, dann war das okay. Genauso bemüht sich, glaube ich, gar keiner, 3D sehen zu wollen.
Das glaube ich nicht.
Wir haben jetzt erstmal die HD-Phase, die muss man erstmal erleben.
Ich meine, man kann
die HD-Phase.
Man kann das. Wir waren ja gerade dabei dran ohne Brille. Ne? Es gibt auch hier, es gibt in Jena zum Beispiel, die hießen früher 4D Vision, heißt neues Newsite. Die machen auch sowas ähnliches. Sie projizieren auch mehrere Bilder von hinten auf Glasröhren. Sehr vereinfacht. Und dadurch kann man das sehen. Aber die Handyhersteller zum Beispiel oder hier Nintendo, die wollen die DS mit 3D machen, die haben ein anderes Verfahren. Die kennen wir auch von diesen Wackelbildern mit diesen Prismenfolien, dass man da eine Parallaxenschranke, so heißt das auf Neudeutsch, einführt, dass das eine Auge nur das eine Bild sieht, das andere das andere.
Das sind also Kunststofffolien, die auf dem Display sind und die sind dreieckig, das heißt die Spitze dieses großen, langen, senkrechten Dreiecks, die steht zum Zuschauer und da hat man dann rechts und links jeweils ein anderes
Bild. Das kennt man von diesen 3D-Postkarten, nur diesen Wackelbildern, da kennt man das schon her. Der Nachteil dabei ist, die Folie muss natürlich sehr, sehr genau auf das Display angebracht werden, damit man das rechte und das linke Bild sieht. Man hat nur die halbe Auflösung, weil eine Hälfte ist für das rechte, andere für das linke Auge. Und es geht nur, wenn man sehr senkrecht davor ist und wenn das Display sehr klein ist.
Und der Winkel ist nicht groß genug. Man kann also nicht zur Seite gehen. Und dann ist das auch nur halbes 3D. Denn ich kann nur von rechts oder links quasi 3D sehen. Ja. Aber von oben oder unten
das
macht das Ding nichts. Geht nämlich gar nicht.
Also das sind so die Techniken, die im Moment durchs Dorf getrieben werden. Es gibt ja noch ganz andere.
Das ist eine Lentikularfolie, die da drauf geklebt ist.
Danke.
Bitte.
Das ist schon das zweite Mal, dass du mir heute hilfst.
Hast du die ganze Zeit gelesen oder was?
Wie die ganze Zeit
gelesen? Lentikular.
Das ist Allgemeinbildung, Herr Kollege.
Ja, sowas haben wir nicht.
Nicht molekular.
Yes, gut, also im Moment wird 3D als Vertriebsveranstaltung IFA populär
als
gemacht.
Verkaufsmotor, ja.
Ja, das ist natürlich sehr teuer. Ne? Man liegt bei 3.000 Euro für so einen Fernseher, der das kann. Mhm. Und dann jede Brille kostet nochmal so 100 bis 200 Euro.
Das ist ja ein Schweinepreis,
die muss Hersteller, ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Hersteller haben sorgfältig darauf geachtet, dass die nicht kompatibel untereinander sind, ja, dass jeder das ein bisschen anders macht.
Ja, aber da gibt es ja neue Nachrichten. Und zwar SES Astra und einige Sender haben sich da auf ein Verfahren geeinigt. Also es geht wohl los, dass man da etwas machen will.
Moment, wir reden jetzt von zweierlei Sachen. Ich meine jetzt die Ansteuerung der Brille.
Ach so, die Ansteuerung der Brille. Ja. Da gibt es auch etwas, und zwar jetzt.
Da gibt es einen Hersteller, der will eine Brille bauen, der alle Standards kann, genau wie diese Universalfernbedienung, die auch nirgendwo laufen.
Ah ja.
Ich habe es schon mal geschafft mit so einer Fernbedienung, die umzubauen.
Dann kriegst du den Orden für den, der es geklappt hat.
Da saß ich schon lange dran.
Ja. Problematik bei dem 3D-Fernseher ist woanders. Du sagst, sie haben sich jetzt geeinigt auf einen Standard, auf einen Minimalstandard, wie man so Bilder rüberbringen kann. Das Problem ist, dass es keinen weitgreifenden Standard bis jetzt gibt. Es gibt nämlich noch was anderes. Wenn man nur 3D überträgt, könnte man sagen, okay, macht man noch. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Einführung oder einige erinnern sich an die Einführung des Farbfernsehens. Da war das größte Problem, was machen wir mit den Leuten, die nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher haben? Wie baut man die Signale so zusammen? Das ist also dieses YUV ist dabei rausgekommen, dass also das Schwarz-Weiß immer noch übertragen wird, das andere wird nebenher übertragen, auch mit halber Auflösung nur. Bei 3D steht man vor einem ähnlichen Problem. Ja. Was mache ich mit einem, der nur einen 2D-Fernseher hat und ich habe eine 3D-Sendung, wie zum Beispiel die Fußball. Also DFB möchte ja gerne den Bundesliga 3D übertragen. Mhm. Wie finde ich einen Standard, dass man also 2D-Fernseher sehen kann und wenn ich einen 3D hat, das hat, und bevor das nicht da ist, ist es natürlich schwierig mit der Akzeptanz. Heute kann man auf Blu-ray 3D ein paar 3D-Filme kaufen. Sehr teuer. Und hat aber nur
dann muss man aber auch wieder die Schnittstelle an den Player haben, was ja auch noch nicht der Fall ist in der Regel. Und muss auch wieder kompatibel sein zu dem eigenen Fernsehgerät. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das alles irgendwo eine kranke Veranstaltung. Und die Leute, die sowas kaufen, die, ja, eben nach meiner Meinung hat man sie reingelegt.
Und die werden sich irgendwann was Neues kaufen müssen.
Ganz genau.
Das ist gerade der Anfang.
Das sind immer die Early Adapter, die fangen sowas an.
Also richtiges 3D, ich behaupte mal, wird es nie geben, weil es gar nicht. Nie, definitiv nie. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Aber in einer Brille kann ich mir das vorstellen. Und wenn ich schon eine Brille auf die Nase setze, um Fernsehen sehen zu können, auch Projektoren gibt es ja in dieser Technologie oder sind angedacht, dann kann ich mir doch gleich eine Brille aufsetzen, wo die Displays da drin sind.
Ja.
Und da gibt es ganz neue Geschichten, und zwar Carl Zeiss hat eine Videobrille entwickelt, da sind Displays drin, die verraten aber noch nicht alles. Das sind OLED-Displays mit einer Auflösung horizontal über 800, aber mehr verraten sie noch nicht. 16:9.
Die ist in der also Brille, also ein ganz kleines.
Zwei. Für jedes Auge eins. Mhm. So, und da kann ich natürlich jetzt ganz anders gucken, als wenn ich mit irgendeiner Brille, da kann ich Kopf drehen und so, und es passiert nicht. Und da gibt es auch noch das sogenannte Head-Tracking. Und das ist das, wo ich sage, 3D wird es nicht geben. Denn 3D ist eigentlich immer ein Fenster. In der wirklichen Welt drehe ich einen Kopf und sehe etwas anderes in 3D. Mit so einer Brille wäre das möglich. Wenn die Aufnahme das gestattet, wenn ich eine Kamera habe, die also nicht nur nach vorn in der Blickrichtung aufnimmt, sondern auch zur Seite. Und wenn ich den Kopf drehe, dann bekomme ich eben den anderen Ausschnitt gezeigt. Also Möglichkeiten hätten wir. Wenn Brille, dann bitte schon richtig. Aber alles andere hätte ich ganz gern ohne Brille.
Das ist ja auch das, was bei den Brillen heute denen vorgeworfen wird, das fehlende Head-Tracking, dass man, wenn man sich umschaut, wie man es unbewusst macht, dass dann das Bild mitwandert.
Ja, Neuigkeiten von der IFA, die keine Neuigkeiten waren, aber zumindest mal ein Blick dahin, was da passiert. Wolfgang Back.
Ja, ja.
Hast du schon einen neuen Bundespersonalausweis beantragt? Weißt du, der mit dem kleinen Chip da drin, mit diesem ganzen.
Ich habe in diesem Jahr einen neuen gekriegt. Der ist noch ohne Chip und ohne das Ganze.
Gekriegt lassen, das heißt also.
Ja, ich habe mir einen bestellt. Meiner war abgelaufen.
Meiner war schon länger abgelaufen und ich habe mir dieses Jahr auch einen neuen, ich habe es hinausgezögert, auch einen neuen beschafft. Und ich glaube, das ist auch der letzte in meinem Leben. Danach werde ich mir keinen mehr machen lassen.
Den allerneuesten willst du nicht haben, im November den. Der nun mit E versehen ist und so weiter und wo du im Internet mit einkaufen kannst.
Ja, das ist wieder so eine Geschichte, wo ich einfach nur denke, hier läuft man von Seiten der Regierung eine Lobby nach, die denen etwas aufgeschwatzt hat, was unterm Strich eigentlich so gar nicht so wirklich etwas bringt.
Es war ja letztens auch schon in den Schlagzeilen so ein bisschen drin. Und weißt du, was der Chaos Computer Club da festgestellt hat?
Ich meine, dass man über einen Keylogger bei irgendjemand auf dem Bildschirm gucken kann, was der eingegeben wird. Aber das mit Knacken oder so, das habe ich alles nicht verstanden, was sie da wollten. Das kam mir etwas chaotisch vor.
Aber es war schnell gestrickt, habe ich so einen Eindruck gehabt.
Wir haben den Peter Welchering aus Stuttgart hier in der Leitung und der kann es sicher mehr sagen. Hallo Peter.
Ja, hallo. Ja, ich habe das im Plus-Minus auch mit großem Interesse verfolgt, das Problem war ja schon alt.
Ja.
Also seit ungefähr 3 Jahren wissen wir, dass diese PIN, die da eingegeben werden muss beim neuen Personalausweis für den sogenannten Identitätsnachweis, dass diese PIN eben mit einem Keylogger oder auch mit anderen Spionageprogrammen ausgelesen werden kann. Ja, und dann wird's gefährlich, denn dann kann ich hergehen und mir mit diesem elektronischen Identitätsnachweis tatsächlich eine qualifizierte Signatur eines anderen beschaffen und damit beispielsweise fröhlich im Netz einkaufen gehen.
Wo muss ich denn diese PIN eingeben?
Bei den billigen Lesegeräten, die auch im Starterkit mit sein sollen, die Bundesregierung übrigens über verschiedene Computerzeitungsverlage dann auch an die Bürger geben will, da ist es so vorgesehen,
verschenkt.
Da ist es so vorgesehen, dass ich das über die Tastatur eingeben muss, denn die Lesegeräte haben kein eigenes Ziffernfeld und dann muss ich eben die Tastatur meines PCs benutzen.
Aha, das heißt also, ich muss dieses Lesegerät an meinen Computer anschließen, wahrscheinlich USB. Ist das richtig?
USB, so ist es, ja, genau.
Und dann muss ich von meinem Rechner aus die Tasten benutzen, um die PIN einzugeben, wenn der Ausweis da hineingesteckt wurde in das Lesegerät.
Ja, genauso ist das gedacht. Dann gibt's auch teurere Lesegeräte. Einige davon haben sogar ein eigenes Tastenfeld. Aber auch die sind natürlich letztlich nicht davor gefeit, dass jemand eine Spionagesoftware, etwa so einen Keylogger, der alle Tastatureingaben oder dann eben auch alle Eingaben über so ein Tastenfeld am Lesegerät abgreift und damit eben die PIN dann an jemand anderen schickt. Das Problem kennen wir ja aus dem Bereich Online-Banking schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ja immer wieder auch als Argument gegen den elektronischen Personalausweis eingewandt worden.
Ja, aber so ein Keylogger ist ja kalter Kaffee. Alles, was ich über die Tastatur eingebe, kann ich irgendwo abfangen, denn ich kann ja nun meine Finger nicht vorher verkrypten, damit die irgendwelchen Mist reinschreiben und es doch verstanden wird. Also
das wäre aber so eine Maßnahme irgendwie, ne? So eine genetisch.
So krumme Finger habe ich nicht. Also das geht so nicht. Ja, ich muss aber dieses Lesegerät an meinen Computer auf jeden Fall anschließen. Gibt's denn da auch irgendwelche, na sagen wir mal, Keylogger, die auf das Lesegerät zugreifen, wenn da eine Tastatur drin ist? Das kann ich mir so direkt erstmal gar nicht vorstellen.
Ja doch, da gibt's inzwischen auch Spionageprogramme, wobei man muss eines sehen, gegen all diese Spionageprogramme kann ich mich ja mit Antispionage, Antivirensoftware und so weiter schützen an meinem eigenen PC. Das geht ja, wo ich mich überhaupt nicht schützen kann. Das ist der Zugriff, den der Polizeibeamte oder der Grenzbeamte, der Zöllner auf meinen Personalausweis bei sogenannten hoheitlichen Kontrollen hat. Denn diese hoheitliche Funktion, die ist das eigentliche Sicherheitsloch und diese Sicherheitslücke, die ist viel, viel größer als die Sicherheitslücke, die wir da kürzlich eben in der ARD zur besten Sendezeit abends präsentiert bekommen.
Dieses hoheitliche Loch, um es mal kurz zu formulieren, wie funktioniert das denn? Da hat jemand ein anderes Lesegerät, als es der Allgemeinheit zur Verfügung steht, und da sagt du, ich bin ein hoheitliches, du musst mir jetzt alles erzählen, oder wie?
Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Bei diesem hoheitlichen Lesegerät, das sind da eben Personenkontrollen etwa vor Ort, da gebe ich dann als Ausweisinhaber nicht die 6-stellige PIN ein, weil man kann ja nicht damit rechnen, dass bei Personenkontrollen alle Personalausweisinhaber, die kontrolliert werden, auch kooperationsbereit sind. Da steckt dann der Personalbeamte einfach meinen Personalausweis in das Lesegerät und es wird dann, damit auf die Daten auf dem Funkchip zugegriffen werden kann, wird dann aus einem Code, der im Schriftfeld aufgedruckt ist, eine PIN berechnet. Und das Problem ist nun, der Code ist fest aufgedruckt, also das Ausgangsmaterial zur Berechnung der PIN ist unveränderbar, ist fest auf diesem Ausweis im Sichtfeld, im Schriftfeld aufgedruckt. Und wer nun die Software hat, mit der die PIN dann berechnet wird, der kann diesen Ausweis knacken, der kann meine Identität klauen und kann damit alles Mögliche machen. Und das ist die Sicherheitslücke, von der allerdings dann natürlich das Bundesinnenministerium sagt, machen ja nur Beamte. Beamte sind gute Menschen, das sind die mit den weißen Hüten. Und Beamte machen ja nichts Falsches, also kann da nichts passieren, das ist sicher.
Und dieser Algorithmus, der steckt geheim in diesen Geräten, die man ja vielleicht auch stehlen könnte und Reengineering darauf ansetzen kann?
Dieser Algorithmus, der steckt in den Geräten. Zum einen sagt das Bundesinnenministerium, naja, die Geräte, das sind hoheitliche Geräte, die können nicht gestohlen werden. Ah, und wenn, dann sind die nach ein paar Tagen ungültig, weil Berechtigungszertifikate immer nach einigen Tagen oder Wochen, da ist im Augenblick noch ein wenig Streit, ablaufen. Zum anderen hat aber vor gut 2 Jahren das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zugegeben, dass diese Software durchaus nachgebaut werden kann, weil die in anderen Zusammenhängen eine ähnliche Software auch schon nachprogrammiert wurde. Das darf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik jetzt nicht mehr sagen, aber vor 2 Jahren haben es noch zugegeben, dass so etwas prinzipiell nachgebaut werden kann. Allerdings, es sei auch nicht vorgesehen, dass man diese Software veröffentlicht. Das wollen wir natürlich auch alle hoffen.
Ne? Jetzt habe ich noch etwas nicht verstanden. Da muss ich nochmal nachhaken. Also wenn man ein solches Lesegerät unredlicherweise in die Hand bekommt, dann läuft das nur noch eine gewisse Zeit und dann plötzlich kann es die auf dem Ausweis aufgedruckten Informationen nicht mehr dekodieren. Wie soll das funktionieren?
Ja, da wird mit sogenannten Berechtigungszertifikaten gearbeitet, die auch auf dem Lesegerät gespeichert sind. Im Augenblick wird allerdings noch nicht gesagt, wie lange diese Zertifikate gültig sein sollen. Und sowohl die Berechnung der PIN aus diesem aufgedruckten Code auf dem Schriftfeld, als dann auch weitere Zugriffe auf den Funkchip, die kann ich mit diesem Lesegerät natürlich nur so lange machen, wie diese Berechtigungszertifikate auf dem Lesegerät gültig sein sollen. Und da ist nun die spannende Frage, sind das nur ein paar Stunden, sind das nur ein paar Tage oder sind das gar ein paar Wochen? Es ist in der Diskussion immer wieder gefordert worden, wenn es verdachtsunabhängige Personenkontrollen gibt, dann kann ich ja von vornherein sagen, wie lange die dauern. Und dann könnte ich ja beispielsweise ein solches Berechtigungszertifikat, sagen wir mal, für 3 Stunden, so lange wie eben diese Kontrolle dauert, ausstellen. Und danach wäre eben dann das Zertifikat weg und ohne Zertifikat könnte nicht mehr ohne weiteres zugegriffen werden. Mhm. Aber das findet man im Bundesinnenministerium wohl zu kompliziert. Und im Augenblick zeichnet es sich so ab, schon das nicht bestätigt ist, aber es zeichnet sich so ab, als würde es mindestens einige Tage sein, dass diese Berechtigungszertifikate eben gültig sind, wenn nicht unter Umständen sogar ungefähr 2 bis 2,5 Wochen. Und dann könnte natürlich, wer immer solch ein Lesegerät mit dieser Software, mit diesem Berechtigungszertifikat hat, eine ganze Zeit lang auf die Personalausweise, die ihm dann so unter das Lesegerät kommen, zugreifen.
Aber das Lesegerät muss ja dann selbst sagen, ich habe eine Uhr, ich habe einen Kalender, ich habe das Datum für das Zertifikat, dass ich berechtigt bin, bis da und dahin diesen Ausweiscode zu dekodieren. Und wenn man da irgendwo eingreifen würde, manipulieren würde und den Kalender anhalten würde, dann wäre das ja alles Makulatur.
Dann wäre das alles Makulatur. Setzen wir wirklich einfach mal voraus, dass man da gar nicht angreifen kann, dass das wirklich so unglaublich sicher und aufwendig wäre. Selbst dann würde diese Sicherheitslücke immer noch bleiben, weil ich dann immer noch einige Tage oder Wochen lang mit diesem elektronischen Identitätsnachweis, den ich dann hier auf diese Weise erbeute, eine qualifizierte Signatur mir besorgen kann, eine qualifizierte digitale Signatur, die da eigentlich einem ganz anderen gehört und damit kann ich dann jede Menge Unfug anstellen. Also ich kann auf diese Weise wirklich dann Identitäten klauen.
Da ist noch etwas, was mir noch nicht so ganz klar ist. Diese Signatur, die irgendwann abläuft, was ist das eigentlich? Ist das ein zweiter Schlüssel, den ich benötige, um den Schlüssel von dem Ausweis damit zu verwursteln, damit ich dann an die PIN komme?
Ja, das ist in der Diskussion wirklich mal ein bisschen durcheinander gelaufen. Es gibt verschiedene Arten von Identitätsnachweis, Sicherung oder Identifikationsnummer oder Signatur, die auf diesem, oder sagen wir Identitäten, die auf diesem Ausweis gespeichert sind. Zum einen habe ich eben den ganz normalen elektronischen Identitätsnachweis. Das ist dieser Nachweis, den ich auch für bestimmte Geschäftsvorfälle im Internet anwende, wo ich dann eben die PIN über meine Tastatur am häuslichen PC eingebe. Dann kann ich mir aber auch eine qualifizierte digitale Signatur, also sozusagen den Unterschriftenersatz auf digitalem Weg, auf diesen Personalausweis laden lassen, wenn ich das möchte, um damit dann beispielsweise ganz rechtsgültig auch größere Geschäfte im Internet abzuschließen. Und dann haben wir noch dieses Berechtigungszertifikat für das Lesegerät etwa im hoheitlichen Bereich. Das muss man wiederum von dieser digitalen qualifizierten Signatur oder vom elektronischen Identitätsnachweis abgrenzen und unterscheiden.
Mhm. Können diese guten Beamten denn mit ihrem hoheitlichen Lesegerät alles lesen oder da meine ganz normale Signatur, die ich da drauf tue, damit ich im Internet Geschäfte machen kann, ist die blockiert dafür?
Ja, das sagt das Bundesinnenministerium nicht so genau. Wer auf diesen Ausweis mit einer hoheitlichen Funktion zugreift, kann den Funkchip auslesen. Das könnte nahelegen, dass man alle gespeicherten Datenfelder auf diesem Funkchip dann auch wirklich lesen kann.
Mhm. Ach ja, ja, ich dachte mal, mit diesem neuen elektronischen Personalausweis wird so ein bisschen der Internetwirtschaftsverkehr, kann man den damit lösen, wie wir alle dachten, mit der digitalen Unterschrift irgendwann einmal. Auch das ging ja schief und wurde vermurkst. Und jetzt wird ja wieder dieser Schlüssel ausgegeben an freie Firmen und wird nicht beim Einwohnermeldeamt gemacht. Lesen die keine Zeitungen doch, die Entwickler, oder hören die kein Radio oder Fernsehen?
Naja, ich glaube, die Entwickler darf man da nicht schelten. Die machen ihren Job und wollen das wirklich so sicher wie nur eben möglich machen. Einige Entwickler sagen ja auch, mein Gott, ich habe da allmählich wirklich Gewissensbisse. Auch das gibt es. Vorwürfe, glaube ich, muss man wirklich den Verwaltungsleitungen machen, der politischen Ebene eines Ministeriums, die so etwas ja letztlich als Entwicklungsziel vorgibt und dann auch absegnet.
Und das sind ja auch gute Menschen, nehme ich an, und die blicken da nicht so richtig durch. Das sind gute Beamte, die da sitzen, und gute Menschen.
Alles gute Menschen, auch gute leitende Angestellte der Ministerien. Ja, und manchmal denken diese leitenden Angestellten eben nicht so weit, wie sie eigentlich denken sollten, und dann entstehen solche Sicherheitslücken. Das Problem dabei ist, dass sie anschließend so furchtbar beratungsresistent sind. Wenn dann diese Probleme in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann sollte man ja eigentlich erwarten, dass sie sagen, okay, Problem, das ich einsehe, das ich nachvollziehen kann, lasst uns dran arbeiten, und wir werden beispielsweise dann solch einen elektronischen Personalausweis wirklich erst rausgeben, wenn dieses Problem gelöst ist. Aber das wird ja nicht gemacht.
Wir hatten ja eine Stundensendung gemacht mit dem Professor Fitzmann über den elektronischen Personalausweis. Der sieht da auch ziemlich schwarz, und der weiß von dieser Resistenz, von dieser Beratungsresistenz zu erzählen. Es ging dann mal um eine andere Sache, wurde er nach Berlin geholt, um dort als Experte auszusagen. Da man aber bei diesen unglaublichen Sitzungen da so fürchterlich gut gearbeitet hat, dauerten die ein bisschen länger, und es war auch schon, glaube ich, das Wochenende kurz vorstehend. Und er hatte 51 Sekunden Zeit, seine Meinung zu irgendeinem sicherheitsrelevanten Problem zu sagen. Und dann war die Sitzung zu Ende, alle gingen auseinander, und Professor Fitzmann fuhr wieder nach Dresden.
Tja, er hätte eigentlich von der Wirtschaftslobby irgendwo sein müssen aus Deutschland. Dann dürfte er wahrscheinlich sogar in Berlin ein eigenes Büro haben, und teilweise würde er auch von denen bezahlt. Das ist leider so in unserem Staat. Vollkommen erschreckend.
Also irgendwie muss mal was passieren, finde ich. In dem neuen Spiegel steht es drin, dass die Bevölkerung aufmupft.
Naja. Peter, aufmupfen, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir auch noch schnell vor Toresschluss einen alten, neuen Personalausweis besorgt?
Ja, ich habe meinen im vergangenen Jahr bekommen. Der ist also noch eine Zeit lang gültig. Und insofern müssen wir mal abwarten, was da wirklich dann im nächsten Jahr passiert, wenn dieser elektronische Personalausweis verteilt ist. Die ganzen Pannen, über die wir dann ja auch berichten können, ich denke, da haben wir viel zu berichten.
Ja.
Und die werden unter Umständen ja dafür sorgen, dass sowas vielleicht auch nachträglich wieder vom Markt genommen werden muss oder nachträglich nochmal nachgebessert werden muss.
Gesundheitskarte.
Ich wünsche mir, dass unsere Politiker wirtschaftlich für den Schaden verantwortlich gemacht werden könnten, den sie verbocken. Das wäre eine tolle Sache.
Die würden da ja alle sitzen.
Ja, und? Wäre doch nicht schlimm für den
Lebens,
den sie bauen würden.
Lebenslang.
Ja, Peter, schönen Dank für diese schlechten Informationen. Viele Grüße nach Stuttgart. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja,
tschüss nach Köln.
Wolfgang Back.
Ja.
Ja. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich solche Sachen hier höre und so, und das, was der Peter uns da.
Ja, das ist jetzt auch nicht zu glauben, sowas.
Ja. Es ist einfach unglaublich. Aber es ist auch unglaublich, dass die halbe Stunde schon wieder um ist. Wir sollten uns verabschieden, aber
es ist glaublich.
Aber, nein, aber wir sollten nochmal auf unseren Shop hinweisen.
Ja, klar. Ja, ja.
Also unsere Cappies, unsere Taschen, ja. Notebook-Taschen.
Überhaupt und auf unsere Internetseite. Das vergessen wir.
Ganz genau. Und auf unser Forum und
www.ccwei, also 2cc2.de.
Und jetzt ist aber Feierabend.
Daumen hoch,
Daumen hoch und immer ein Bit übrig behalten.
Und Zickezeile.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2010.